Wir wollen einmal beten zu Beginn. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns durch dein Wort sehr direkt mit hineinnimmst, auch in jene gedrängten Tage unmittelbar vor der Kreuzigung, dass wir da sehr viel über dich erfahren, aber auch über die Menschen, die mit dir zu tun hatten. Und hilf, dass wir erkennen, wo da unsere persönliche Position ist. Und segne uns jetzt beim Reden und Hören. Amen. Heute feiern wir, wie schon gesagt, Passionssonntag, Palmsonntag genau gesagt, letzter Sonntag vor Karfreitag und dem Osterfest. Es ist jenes Datum, an dem Jesus hochoffiziell in Jerusalem eingezogen ist, vom Ölberg aus. Und wir haben gehört in der Lesung in Matthäus 21, wie die Volksmenge ihn bejubelt hat. Warum hat sie ihn bejubelt? Weil sie große Erwartungen mit Jesus verbanden. Sie dachten, jetzt kommt der Messias, der endlich für Ordnung sorgt, der endlich für Wohlstand sorgt, der endlich für Ruhe sorgt, der die Römer raustreibt. Und dass Jesus auf dem Esel einreitet, war natürlich ein messianisches Symbol. Sie wussten aus dem Alten Testament, aus Sacharja 9, wenn er kommen würde, dann würde das so sein, reitend auf dem Esel. Und sobald Jesus in Jerusalem ist, hat man den Eindruck, und verfolgen Sie es mal in den Texten, die Sie in den nächsten Tagen unbedingt lesen sollten. Sobald Jesus in Jerusalem ist, hat man den Eindruck, die Stadt kommt nicht mehr zur Ruhe. Das nächste nach der ruhmreichen Parade, mit der er da gewissermaßen einzieht in Matthäus 21, ist dann schon die Tempelreinigung. 21, Vers 12, und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer und sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus sein und ihr habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Das war schon die zweite Tempelreinigung nach der ersten, einige Zeit vorher, von der wir im Johannesevangelium lesen. Und schnell treten die theologischen Wortführer auf den Plan, ein Kapitel danach, Matthäus 22, und überlegen nun, wie sie ihn endlich um die Ecke bringen können. 22,15, da gingen die Pharisäer und hielten einen Rat, wie sie ihn in der Rede fangen könnten. Und Jesus wirbt um diese Stadt. In Matthäus 23, Vers 37 steht diese berühmte Klage über Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, die du die Propheten tötest und steinigst, die zu dir gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder sammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel sammelt. Aber ihr habt nicht gewollt. Und es ist faszinierend, wie in diesen Kapiteln die Evangelien ganz viele Einzelschicksale herausgreifen und uns nahebringen. Der Druck auf Jesus, das merkt man auch deutlich, wird mit jedem Tag stärker. Hinter den Kulissen haben sie längst ihre Pläne geschmiedet. Und obwohl Jesus der Verfolgte ist, fällt die Souveränität auf, mit der er diese schweren Tage durchsteht. Und das ist ein ganz augenfälliger Gegensatz, der uns hier ins Auge wirklich sticht. Jesus flüchtet nicht vor diesem Druck. Aber die Menschen, die meisten, flüchten vor Jesus. Warum? Warum flüchten Menschen vor Jesus bis heute? Heute Morgen beginnen wir unsere kleine Predigtreihe über die Passions- und Osterberichte im Matthäusevangelium, Kapitel 27 und 28. Es wäre gut, wenn Sie das begleitend lesen könnten in den nächsten Wochen. Und heute haben wir den ersten größeren Abschnitt aus Matthäus 27, Vers 1 bis 26. Um ihn zu betrachten. Und wenn man eine Überschrift für diese Verse sucht, die Sie hier auch auf Ihrem Gottesdienstzettel vor sich haben, dann könnte diese Überschrift lauten, auf der Flucht vor Jesus. Wir werden das an drei Personen bzw. Gruppen festmachen. Erst an Judas, dann an der Volksmenge, aufgehetzt von den Pharisäern, und zum Schluss an Pilatus. Und mittendrin noch ein Terrorist namens Barabbas, über den wir aber persönlich nicht viel Konkretes erfahren. Und wir wollen, wenn wir so in Matthäus 27 einsteigen, das wirklich ganz bewusst nutzen, um uns einzustellen und um uns vorzubereiten auf die Karwoche, die jetzt vor uns liegt. Und die erste Person, die Matthäus uns in Großaufnahme zeigt, ist Judas. Judas, der ehemalige Apostel. Und das ist unser erster Punkt, Judas, Flucht ins Vergessen. Flucht ins Vergessen und schließlich in den Selbstmord. Judas ist die tragische Figur im Jüngerkreis. 3 Jahre lang schien er ganz normal dabei zu sein. Und jetzt in diesen letzten Tagen wird der Riss sichtbar. Einen ersten speziellen Hinweis bekommt man schon in Matthäus 26, wo berichtet wird, dass Jesus dort gesalbt wird in Bethanien von einer Frau, die ihm damit eine Ehre erweisen will, und dass unter den Jüngern ein Murren aufkommt, wie man denn so viel Geld für dieses Salböl verschwenden könnte. Und wir bekommen eine interessante Zusatzinformation aus Johannes 12, Vers 14 bis 16, dass Judas letztlich der Aufwiegler war in dieser Situation. Johannes 12, Entschuldigung, Vers 4 bis 6, da heißt es, da spricht Judas, Simons Sohn, der Ischariot, einer seiner Jünger, der ihn danach verriet, warum hat man dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und es den Armen gegeben? Das sagt er aber nicht, weil er sich um die Armen kümmerte, sondern weil er ein Dieb war und den Beutel hatte und trug, was eingelegt wurde. Also er war der Kassenwart gewissermaßen im Jüngerkreis und er ließ da eine ganze Menge für sich selber mitgehen. Und Judas will offensichtlich Geld, er will möglicherweise auch Macht. Und dann sehen wir in Matthäus 26, wie er Jesus verrät. Matthäus 26, ab Vers 14, da ging einer der 12 namens Judas Iskariot hin zu den obersten Priestern und sprach, was wollt ihr mir geben, wenn ich ihn euch verrate? Und sie setzten ihm 30 Silberlinge fest und von da an suchte er eine gute Gelegenheit, ihn zu verraten. 30 Silberlinge, das war der Preis eines Sklaven nach 2. Mose 21. Als Judas sieht, wohin Jesu Weg sie alle bringt, dass Jesu Weg sie eher ins Leiden führt, als zu Herrschaftsbeteiligung im messianischen Reich schon jetzt, da seilt er sich ab. Er hatte offensichtlich völlig andere Vorstellungen gehabt von dem, was Jesus tun würde. Die anderen Jünger ahnen noch nichts und sie sind geschockt, als Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten. Das zeigt auch, dass Judas ihnen nicht aufgefallen war. Die sagen also, ah ja, ist ja klar, ist ja Judas. Johann Sebastian Bach hat diese Situation in seiner Matthäus-Passion und nach einem Abend nicht eingefangen, wo Jesus sagt, einer von euch wird mich verraten und dann kommt der Chor und singt ganz aufgescheucht, bin ich's, bin ich's, bin ich's, bin ich's. Und wie ein Echo kommt diese Frage. Das heißt, sie hatten keinen Verdacht, dass es unbedingt Judas sein müsste. Er war nicht auffällig geworden. Er schien ganz normal dazu zu gehören, wie die anderen 11 auch. Aber Jesus durchschaut den Mann. Und dann, während sie dort sitzen, im Saal, in dem das Mahl gefeiert wird, macht Jesus dem Judas deutlich, dass er jetzt aufgeflogen ist. Dass Jesus genau weiß, was mit ihm los ist. Und dann lesen wir hier in Matthäus 26, Vers 23 bis 24. Der mit mir die Hand in die Schüssel taucht, der wird mich verraten. Der Sohn des Menschen, also Jesus geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für ihn besser, wenn er nicht geboren wäre. Und Judas versucht noch einmal, sich herauszureden. Und Jesus macht dann klar, du bist es. Und dann steht im Parallelbericht bei Johannes, in Johannes 13, Vers 30, dieser furchtbare Satz. Als nun jener, also Judas, den Bissen genommen hatte, ging er sogleich hinaus. Es war aber Nacht. Judas geht hinaus in die Nacht. Daraufhin setzt Jesus das Abendmahl ein. Judas ist schon nicht mehr dabei. Und anschließend nach dem Abendmahl bricht der Herr mit den anderen zum Ölberg auf. Und da taucht Judas plötzlich wieder auf. Und die anderen Jünger werden sich gewundert haben, wo der plötzlich wieder herkam. Matthäus 26, Vers 47. Und während er, also Jesus, noch redete, siehe, da kam Judas, einer der 12, und mit ihm eine große Schar mit Schwertern und Stöckern, gesandt von den obersten Priestern und Ältesten des Volkes. Wir wissen aus dem Gesamtzusammenhang, das war eine kombinierte Truppe aus römischen Soldaten und Mitgliedern der jüdischen Tempelpolizei. Und Judas führt dieses Verhaftungskommando nun zu Jesus. Und Matthäus, als er das berichtet, fügt noch eine kleine Bemerkung hinzu. Matthäus schreibt, einer von den 12. Das wissen wir ja. Aber es ist so, als ob Matthäus sagen würde, er war einer von uns. Unvorstellbar, einer von den 12. Und dann kommt der Kuss des Verräters und Jesus reagiert ganz ruhig. Matthäus 26, Vers 50. Jesus aber sprach zu ihm: Freund, wozu bist du hier? Da traten sie, also die Soldaten, hinzu und legten Hand an Jesus und nahmen ihn fest. Und obwohl Jesus die wirklichen Machtverhältnisse, dass er der Sohn Gottes ist, jederzeit demonstrieren könnte, nimmt er diesen Vorgang so freiwillig auf sich, weil er weiß, ich muss sterben für die Schuld der Menschen. Und dann lesen wir hier in Vers 53 bis 56, oder meinst du, sagt er zu Judas, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als 12 Legionen Engel schicken? Wie würden dann aber die Schriften erfüllt, dass es so kommen muss? Also die Vorhersagen im Alten Testament. Und in jener Stunde sprach Jesus zu der Volksmenge: Wie gegen einen Räuber seid ihr ausgezogen, mit Schwertern und Stöcken, um mich zu fangen. Täglich bin ich doch bei euch im Tempel gewesen und habe gelehrt und ihr habt mich nicht ergriffen. Das aber alles ist geschehen, damit die Schriften der Propheten erfüllt würden. Da verließen ihn alle Jünger und flohen. Und dann beginnt unser Kapitel, Matthäus 27. Und wir sehen hier in den ersten beiden Versen, dass die hohen Priester jetzt endlich haben, was sie wollen. Als es aber Morgen geworden war, es ist der Morgen des Karfreitags, hielten alle obersten Priester und die Ältesten des Volkes einen Rat gegen Jesus, um ihn zu töten. Und sie banden ihn, führten ihn ab und lieferten ihm dem Statthalter Pontius Pilatus aus. Jetzt haben sie also Jesus in der Falle. Sie müssen wissen, die hohen Priester, das war im Grunde genommen so etwas wie eine religiöse Mafia. Sie neideten Jesus die Sympathie bei den Volksmengen. Das ist Vers 18, wird Matthäus das noch schreiben. Pilatus wusste, dass die Pharisäer Jesus aus Neid ausgeliefert hatten. Sie verdienten kräftig am Opferdienst im Tempel. Sie organisierten das Wechselgeschäft für die Finanzopfer, die gebracht werden mussten. Wenn die Leute mit fremden Währungen kamen, mussten sie das erstmal in die passende Währung dort tauschen. Daran verdienten die wieder im Tempel. Sie waren die Opferprüfbehörde, vergatterten die Leute oft dazu, teurere Opfer dort vor Ort zu kaufen, weil sie die mitgebrachten Opfer nicht anerkannten. Es war viel Geld und Macht im Spiel. Und Jesus hat sie immer wieder in Frage gestellt, auch in ihrer Aufrichtigkeit und in ihrer wirklichen geistlichen Integrität. Und jetzt ist es soweit, sie banden ihn, führten ihn ab, lieferten ihm dem Statthalter aus. Als nun Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er verurteilt war, reute es ihn. Und er brachte die 30 Silberlinge den obersten Priestern und den Ältesten zurück und sprach: Ich habe gesündigt, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen: Was geht uns das an? Da sieh du zu. Sie lassen ihren Komplizen Judas jetzt genauso kühl hängen, wie sie ihn vorher kühl benutzt haben. Und Judas bereut, er bekennt sein Verbrechen vor Menschen. Was er nicht versucht, ist, den Weg zu Gott, zu Jesus zu gehen. Manche Ausleger haben vermutet, ja, Judas wollte Jesus vielleicht nur provozieren. Er wollte vielleicht gar nicht, dass er ausgeliefert wird. Er wollte nur, dass er endlich seine Macht beweist. Aber wenn das nur eine Provokation gewesen wäre, dann hätte er es doch jetzt Jesus gesagt. Aber das geschieht nicht. Judas sucht nicht den Weg zu Jesus und deswegen bringt diese Reue ihn auch nicht heraus aus seiner Verzweiflung. Da steht übrigens im Griechischen das Wort metamelomai für Bedauern. Das ist nicht die tiefe Reue vor Gott, sondern es ist mehr ein menschlich-emotionales Bedauern, was hier ausgedrückt wird. Und die korrupten Priester, die vorher keine Gewissensbisse hatten, das Bestechungsgeld auszugeben, die wollen es jetzt aber auch nicht einfach so in den Kollektenkasten legen. Das ist ihnen dann vielleicht doch etwas zu pietätlos und sie verwenden jetzt die Summe, um einen billigen Acker zu kaufen und damit stiften sie einen Friedhof für die Nichtjuden. Immerhin eine soziale Geste gewissermaßen. Das steht in den Versen 6 bis 8. Die obersten Priester nahmen die Silberlinge und sprachen, wir dürfen sie nicht in den Opferkasten legen, weil es Blutgeld ist. Nachdem sie aber Rat gehalten hatten, kauften sie dafür den Acker des Töpfers als Begräbnisstätte für die Fremdlinge. Daher wird jener Acker Blutacker genannt bis zum heutigen Tag. Vielleicht eine Spende, um ihr Gewissen zu erleichtern. Möglicherweise auch eine Geste des Wohlverhaltens gegenüber den Römern. Und das wird alles bezahlt mit dem Bestechungsgeld, das Judas ihnen vor die Füße wirft. Und sogar, sagt Matthäus, mit diesem heuchlerischen Umgang mit dem Bestechungsgeld, das den Sohn Gottes zur Strecke bringen soll, selbst in dieser schlimmen Stunde erfüllen die von Hass und Gier zerfressenen hohen Priester noch eine Vorhersage des Alten Testaments. Also Gott setzt im Regimente, sogar in dieser grauenvollen Stunde. Das lesen wir in den Versen 9 und 10. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesagt ist, der da spricht. Und sie nahmen 30 Silberlinge, den Wert dessen, der geschätzt wurde, den die Kinder Israels geschätzt hatten, und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie der Herr mir befohlen hat. Steht so im Alten Testament. Eigentlich ist der Text im Propheten Sacharja 11 zu finden. Aber in vielen Bibelausgaben stand Jeremia am Anfang der Prophetenbücher. Und deswegen konnte man, wenn man aus den Propheten zitierte, auch einfach Jeremia sagen als Synonym für die Prophetenbücher. Und so ist das wahrscheinlich hier gemeint. Also wie schon die Propheten sagen, wie Jeremia sagt. Und dann kommt dieses Zitat aus Sacharja 11, Vers 12 bis 13. Aber dieses Feld wird Stunden später, dieser Acker wird Stunden später zum Schauplatz, wo Judas seinem Leben ein grausiges Ende setzt. Und so konnte Petrus fast schmerzlich ironisch wenige Wochen später in einer Rede sagen, in Apostelgeschichte 1, Vers 18, dass Judas seinen Todesacker selber erworben hätte. Also, dass der Todesacker gekauft war mit dem Geld, das ursprünglich dem Verräter Judas gehört. Und deswegen konnte er sagen, er hat seinen Todesacker selber erworben. Matthäus berichtet knapp und doch ehrlich über den Selbstmord des Apostels, hier in Vers 5. Und wie gesagt, wenige Wochen nach dem Ereignis am Pfingsttag kann Petrus dieses Ereignis als bekannt voraussetzen. Und er beschreibt dann noch weitere Umstände dieses Todes in Apostelgeschichte 1, Vers 18. Hören Sie mal, da wird uns nichts erspart und nichts verschwiegen. Apostelgeschichte 1, Vers 18. Dieser, also Judas, erwarb einen Acker aus dem Lohn der Ungerechtigkeit und er stürzte kopfüber hinab, barst mitten in zwei und alle seine Eingeweide traten heraus. Und das ist allen bekannt geworden, die in Jerusalem wohnen, sodass jener Acker in ihrer eigenen Sprache Akeldamar genannt wird. Das heißt Blutacker. Wer die Gegend kennt, der weiß, dass es dort viele Bäume gibt, die gewissermaßen am Abhang über einem Abgrund stehen. Und man kann sich das gut vorstellen, wie der Ast, an dem der tote Körper des Judas hing, irgendwann abbricht und in die Tiefe stürzt und dann sein Körper gewissermaßen in dieser furchtbaren Weise zerrissen wird. Und dadurch kommt diese grausame Entstellung zustande. Die Bibelkritik, das nur in Klammern, hat versucht, diese beiden Berichte, Matthäus und Apostelgeschichte, gegeneinander auszuspielen. Aber erst in ihrer Gesamtschau ergeben sie ein vollständiges Bild. Das ist hochinteressant. Matthäus beschreibt das Erhängen, die Apostelgeschichte den Fortgang der Ereignisse. Matthäus sagt, die Priester kauften den Acker, bezahlten ihn aber mit Judas Geld. Und in Apostelgeschichte steht, Judas hat den Acker erworben. Das ist juristisch auch richtig, weil er der Besitzer des Geldes war, das die Priester dann ausgaben. Der Friedhof wird Blutacker genannt, weil Matthäus sagt, weil er mit Blutgeld bezahlt war, also mit Verrat bezahlt. Und die Apostelgeschichte sagt, er wird Blutacker genannt, weil Judas darauf so ein blutiges Ende fand. Und offensichtlich hatten sich im Volksmund, im Gerede, in der Tradition diese beiden Lesarten entwickelt. Das stimmte beides. Die einen dachten bei Blutacker vor allem an das Blut des Judas, des Stifters, wenn man so will. Und die anderen dachten vor allem daran, dass es Blutgeld war, Verräterlohn, mit dem dieser Acker bezahlt worden war. Und so etwas kommt häufiger vor. Ich habe mir sagen lassen, in dem Ort Wüsten in Nordrhein-Westfalen, da gibt es einen Berg, der wird von den einen Boberg und von den anderen Windberg genannt. Aufzeichnungen aus der Dorfgeschichte von Wüsten erklären auch, wie es dazu kam. Ich zitiere, eine richtige Windmühle stand auf dem Boberg, auch daher wird er im Volksmund Windberg genannt. Heute steht die Windmühle nicht mehr. Im Volksmund wird dieser Berg aber immer noch als Windberg bezeichnet, obwohl die Ortsausschilderung weiterhin auf den Boberg hinweist. Das ist also ganz ähnlich. Zwei verschiedene Traditionen, beide stimmen, beide sind unter den Leuten verbreitet. Und so war das hier offensichtlich auch mit der Begründung, wie es zu dem Wort Blutacker kam. Gottes Wort schildert uns diese Einzelheiten über das Ende des Judas ganz unverblümt, damit wir begreifen, wie furchtbar, wie tragisch sein Ende war. Er war zum Leben bestimmt durch Jesus und stürzt sich selbst in den Tod, weil er den Weg zu Jesus nicht fand. Und daran sehen wir auch, alle menschliche Reue, alle Selbstzerknirschung bringt uns am Ende nichts, gar nichts. Alle nur menschliche Reue löst kein Problem. Judas sucht den Tod vielleicht, weil er so verzweifelt ist, dass er sich nicht vorstellen kann, weiter zu leben. Vielleicht auch, um sich selbst zu bestrafen. Vielleicht, weil er glaubt, irgendwo seine eigene Schuld sühnen zu können. Der zum Leben Bestimmte stirbt für seine eigene Schuld und es hilft ihm nichts mehr. Liebe Gemeinde, der Tod löst kein einziges Problem. Er schafft nur unheimlich viel weitere Not, auch für das ganze Umfeld dessen, der sich da in den Tod und in den Abgrund stürzt. Der Tod kann uns nicht von Schuld befreien. Der Tod kann unsere Schuld nur verewigen. Der Tod löst kein einziges Problem. Der Tod des Judas schreibt seine Schuld auf ewig fest. Anstatt zu Jesus zu flüchten, flüchtet Judas vor Jesus. Und er flüchtet vor Jesus in die ewige Verdammnis, obwohl der Weg ihm offen gestanden hätte. Und schon kommen die Nächsten in den Blick, jene beiden Gruppen, die in diesen Stunden so eigentümlich zusammenwachsen, weil sie letztlich beide in die Menge flüchten, um vor Jesus davonzulaufen. Und das ist unser zweiter Punkt, Flucht in die Menge. Das erste war Flucht ins Vergessen und dann in den Selbstmord. Und das zweite, Flucht in die Menge, ins Mitläufertum. Während Judas in den Tod geht, treiben die Theologen und Oberkirchenräte und Amtsrichter den Prozess gegen Jesus weiter voran. Sie setzen Pilatus massiv unter Druck, weil der nun Jesus um jeden Preis zur Strecke bringen soll. Und dafür brauchen sie die Römer, weil nur die Römer das Todesurteil vollstrecken können. Nun lesen wir das hier in aller Dramatik in Vers 11. Jesus aber stand vor dem Statthalter und der Statthalter fragte ihn und sprach, bist du der König der Juden? Jesus aber sprach, ja, du sagst es. Ja, der Messias ist der König der Juden, das ist richtig. Und als er von den obersten Priestern und den Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm, hörst du nicht, was sie alles gegen dich aussagen? Und er antwortet ihm auch nicht auf ein einziges Wort, sodass der Statthalter sich sehr verwunderte. Und das wird jetzt die Chance für einen anderen, für Barabbas, von dem wir sonst so gut wie gar nichts wissen. Er sitzt im Gefängnis und wartet auf seine Hinrichtung. Lukas 23 sagt, er war wegen eines Aufruhrs und Mordes im Gefängnis. 23, 25 bei Lukas. Höchstwahrscheinlich war es ein politisch motivierter Mord. Aus den Evangelien erfahren wir sonst, dass Barabbas ein Aufrührer war, ein Rebell gegen die römische Besatzungsmacht. Der jüdische Geschichtsschreiber Josephus verwendet diesen Begriff ständig für die Zeloten, also für diese gewaltbereiten Widerstandskämpfer gegen die römischen Besatzer. Und offensichtlich war Barabbas so ein Zelot. Und diese Leute waren gegen jegliche Diplomatie, gegen jeglichen politischen Kompromiss mit Rom. Die Zeloten wollten Israel mit Gewalt befreien und sie verachteten die religiösen Führer, weil die religiösen Führer Kompromisse und Diplomatie mit Rom anstrebten. Und so wird Barabbas zum Rebellen. Er ist wahrscheinlich im Volk deswegen relativ beliebt, weil viele im Volk auch auf Rache sind gegen die Römer. Ein Guerillakämpfer für die vermeintlich gute Sache. Und wahrscheinlich war auch Barabbas Kreuz schon vorbereitet. Draußen auf dem Hügel Golgatha. Der Längspfahl stand schon da. Die Verurteilten mussten ja dann immer nur ihren Querbalken mitbringen. Aber der Längspfeil, er stand schon da. Es war alles schon vorbereitet. Er sollte dort hängen, genauso wie die beiden anderen Verbrecher, von denen wir in Lukas 23 lesen. Aber Pilatus hat nicht mit dem Volksmob gerechnet. Und sie rotten sich zusammen. Die Volksmenge, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, alle Hauptsache gegen Jesus. Und sie wussten, Pilatus hielt seine Prozesse in der Regel sehr früh ab, früh um 6. Und so treffen sie sich schon wahrscheinlich sehr, sehr früh dort vor seinem Amtssitz. Es gab eine Abmachung zwischen der römischen Besatzungsmacht und den unterjochten Juden. Zu jedem Passafest, also einmal im Jahr, wurde ein Gefangener amnestiert. Ein Gefangener wurde freigelassen. Und die Juden durften sich den Gefangenen in der Regel aussuchen. Und möglicherweise rechnen sie damit. Vielleicht kommen sie jetzt extra, um den Barabbas als Patrioten rauszuhauen. Und Pilatus versucht etwas anderes. Pilatus hofft über diese Amnestieregelung, Jesus frei zu bekommen. Weil er ein schlechtes Gewissen hat. Er merkt genau, dieser Jesus ist nicht schuldig im Sinn der Anklage. Und Pilatus ahnt wahrscheinlich, dass er sich selbst in schlimmste Konflikte bringen wird, wenn er sich mit Jesus anlegt, dass er sich selbst in eine Sackgasse manövrieren wird. Und er hofft, vielleicht klappt es ja, dass die Jesus wollen. Er hatte bestimmt von dem begeisterten Einzug in Jerusalem gehört, Matthäus 21. Das lag erst wenige Tage zurück. Er hatte davon gehört, wie vielen Menschen Jesus die Gesundheit geschenkt hat. Wie viele er wieder mit neuer Hoffnung beschenkt hatte. Vielleicht hat er Freunde, Familienangehörige geheilt. Und vielleicht kriege ich ihn ja frei, denkt Pilatus. Und genau das wollen die hohen Priester verhindern. Die hohen Priester, das müssen wir ganz klar wissen, die hegen keinerlei Sympathie für Barabbas oder die Zeloten, weil sie eben mit Rom kungeln wollen und weil sie einen diplomatischen Ausgleich suchen. Aber wenn sie Jesus dafür zur Strecke bringen können, der ihnen immer unbequemer wurde, dann ist es ihnen sogar recht, wenn sie die Amnestieregelung diesmal für den Barabbas verbrauchen, gewissermaßen. In Matthäus 27 steht in Vers 18, Pilatus wusste, dass sie neidisch waren auf Jesus, dass sie ihn beneideten um seine Autorität, um seine Integrität, um seine Beliebtheit bei dem Volk. Und Jesus hatte sich mit den Pharisäern auch deutlich angelegt. Er hatte deutlich auf ihre Heuchelei hingewiesen, ihre Rücksichtslosigkeit, ihre Brutalität im Umgang mit Menschen und deren Seelen. Er hatte sie entlarvt und sie wollten ihn einfach los sein. Und es gehört jetzt nicht mehr viel dazu, den Mob aufzuwiegeln und für den jüdischen Patrioten zu begeistern. Zumal Pilatus Jesus keinen Gefallen dadurch tut, dass er für Jesus Partei ergreift. Denn Pilatus war total unbeliebt im Volk. Und mancher wird sich gesagt haben, schon allein weil Pilatus für Jesus ist, bin ich gegen Jesus. Er hilft ihm damit kein bisschen. Und so schreien sie, was sie schreien sollen. Und Petrus wird seinen jüdischen Volksgenossen das später mal ins Stammbuch schreiben. In Apostelgeschichte 3, Vers 13 bis 15. Da wird er ihnen ins Stammbuch schreiben, etliche Wochen später. Ihr habt Jesus ausgeliefert und ihn verleugnet vor Pilatus, als dieser ihn freisprechen wollte. Apostelgeschichte 3, Vers 13 und 14. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und verlangt, dass euch ein Mörder geschenkt wird. Und den Fürsten des Lebens habt ihr getötet. Aber Gott hat ihn auferweckt. Und genau das passiert hier. Sie töten den Fürsten des Lebens, sie schreien gemeinsam. Das ist die Flucht in die Menge. Sehen Sie hier, und deswegen betont Matthäus in Vers 25 das ganze Volk. Sie sind jetzt quasi alle auf Linie gebracht. Sie flüchten in die Menge. Hauptsache, sie werden Jesus los. Warum? Warum? Wie viele waren darunter, deren Freund von Jesus geheilt worden war? Aber Jesus hat in diesen Minuten möglicherweise an eine frühere Szene gedacht. An eine Szene, die in Johannes 6 beschrieben wird. Da war sogar noch ein engerer Kreis. Das war nicht einfach nur die Volksmenge in Johannes 6. Das waren Leute, die ihm im weitesten Sinne folgten und die deswegen auch Jünger genannt wurden, obwohl sie nicht im engeren Sinne zum Jüngerkreis gehörten. Und da steht in Johannes 6, Vers 60, viele nun von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, was Jesus sagt, wer kann sie hören? Und in Vers 66 nochmal, aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen hinfort nicht mehr mit ihm mit. Was war die harte Rede? Woran nahmen die Anstoß? Die harte Rede war das Evangelium, dass Jesus sagt, du brauchst Vergebung deiner Schuld durch Gott. Du kannst dich selber nicht retten. Du bist nicht so gut und unbescholten vor Gott, wie du dich fühlst. Du brauchst Gottes Vergebung. Du bist verloren in deiner Schuld. Lass dich doch retten. Und das war vielen einfach zu viel. Das kratzte ihren Stolz zu sehr an und ihre vermeintliche Selbstbestimmung. Und das wollten sie dann nicht. So eine Situation hatte Jesus also schon mal erlebt. Und auch hier ist es, sie flüchten in die Menge, in die Unverbindlichkeit. Sie wollen sich nicht stellen dem, was Jesus sagt. Und jetzt, und das ist der letzte, den wir hier genauer betrachten, jetzt blicken sie alle auf den Mann aus Rom. Nicht auf den Papst, sondern auf den Mann dort auf dem Richterstuhl. Pontius Pilatus, der große Statthalter und Gouverneur. Und das ist jetzt seine große Stunde. Das ist jetzt die Stunde, wo Pilatus in die Geschichte eingeht. Und Pilatus weiß, dass jetzt alles auf ihn ankommt. Er weiß das. Und er weiß, dass Jesus unschuldig ist im Sinne der Anklage. Und was wird er jetzt tun? Lesen wir die letzten Verse ab 18. Denn er wusste, dass sie ihn aus Neid ausgeliefert waren, hatten. Als er aber auf dem Richterstuhl saß, sandte seine Frau zu ihm. Und ließ ihm sagen, habe du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute im Traum seinetwegen viel gelitten. Aber die obersten Priester und die Ältesten überredeten die Volksmenge, ne, Flucht in die Menge, den Barabbas zu erbitten, Jesus aber umbringen zu lassen. Und dann macht Pilatus einen ersten Versuch, 21. Der Statthalter aber antwortete und sprach zu ihnen: Welchen von diesen beiden wollt ihr, dass ich euch freilasse? Und sie sprachen: Den Barabbas. Zweiter Versuch. Pilatus spricht zu ihnen: Was soll ich denn mit Jesus tun, den man Christus nennt? Sie sprachen: Kreuzige ihn. Dritter Versuch. Da sagte der Statthalter: Was hat er denn Böses getan? Also Pilatus plädiert für Jesus, wie ein Anwalt. Was für eine groteske Situation. Sie aber schrien noch viel mehr und sprachen: Kreuzige ihn. Drei Versuche erfolglos. Und als nun Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern dass vielmehr ein Aufruhr entstand, nahm er Wasser, wusch sich vor der Volksmenge die Hände und sprach: Ich bin unschuldig an dem Blut dieses Gerechten. Seht ihr zu. Und das ganze Volk antwortete und sprach: Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas frei, Jesus aber ließ er geißeln und übergab ihn der Kreuzigung. Das ist das Dritte, die Flucht ins Ritual. Die Flucht ins Ritual oder die Flucht in den Selbstbetrug, könnten wir auch in Klammern dahinter schreiben. Die Flucht ins Ritual. Wilhelm Busch hat in einer Predigt über Pilatus das Zynische und das Grausige und das Eiskalte dieser Szene erfasst. Wie Pilatus sich da mit großer Pose diese Schüssel bringen lässt für eine Symbolhandlung in aller Öffentlichkeit. Und Wilhelm Busch schreibt: Ja, sagt Pilatus, als er die Hände in die Schüssel taucht, bis jetzt war ich an diesem fürchterlichen Prozess beteiligt. Da, dieser hohe Priester, der hat mich gewaltsam in die Sache hereingezogen, aber ich ziehe mich raus, ich steige aus, ich mache nicht mehr mit, ich habe damit nichts mehr zu tun. Und Wilhelm Busch fragt, und das ist nun die Frage, kann man das? Kann man sich rausziehen aus dem Prozess gegen Jesus? Es gab in Israel eine seltsame Einrichtung, wenn irgendwo im Land ein Ermordeter aufgefunden wurde, das war aus dem Alten Testament noch übernommen, dann kamen die Ältesten der nächstgelegenen Ortschaft zusammen, wuschen über dem Toten die Hände und erklärten: Unsere Hände haben dieses Blut nicht vergossen. Wir waschen unsere Hände in Unschuld, wir haben nichts mit seiner Ermordung zu tun. Das war die Tradition. Und vielleicht kannte Pilatus diese Tradition und er sieht es schon mit grausigem Realismus so, als ob Jesus schon ermordet worden wäre. Und er wäscht seine Hände in Unschuld, um zu sagen: Ich bin raus aus der Sache. Mich geht es nichts mehr an. Ich bin unschuldig. Das ist die Flucht ins Ritual. Und wir? Wir benutzen in der Regel keine Waschschüsseln. Aber wir haben auch unsere Rituale, mit denen wir uns selbst betrügen. Wir haben auch unsere Rituale, mit denen wir vor Jesus flüchten. Der eine flüchtet mit einer Spende. Sagt: Ich wasche meine Hände in Unschuld, ich gebe etwas für die gute Sache. Ich gebe etwas für hungernde Kinder. Ich gebe vielleicht sogar etwas für die Ausbreitung des Evangeliums. Der andere flüchtet sich in seine Kirchenmitgliedschaft und sagt: Warum? Ich bin doch getauft, ich bin doch voll eingetragen, ich zahle meine Kirchensteuer. Ich bin nicht schuldig an Gott und an Jesus. Und der nächste hat sein Ritual als seine brave bürgerliche Fassade und sagt: Warum, ich bin doch ein ordentlicher, braver Bürger. Es gibt so viele, die so viel schlechter sind als ich. Ich bin nicht schuldig am Tod von Jesus. Ich bin doch ganz okay so. Und wenn alle Staatsbürger so werden wie ich, sähe es in unserer Gesellschaft besser aus. Der nächste flüchtet sich in das Ritual eines soliden Lebensstils und sagt: Ich saufe nicht, ich verprügle andere Leute nicht. Ich bin doch ganz, ganz solide. Ich tue keinem weh, ich tue keinem was Übles. Und ich gehe vielleicht sogar ab und zu mal in die Kirche. Ich sorge für meine Kinder, soweit es geht. Und so waschen wir alle unsere Hände in Unschuld. Und Wilhelm Busch fragt zurück: Aber kann man das wirklich? Können Pilatus und Kaufmann Schulze und Direktor Müller und Pastor XY und Ehefrau sowieso und das Kind Karl sagen: Ich habe mit dem Prozess Jesu nichts zu tun. Ich bin weder Angeklagter noch Kläger noch Richter noch Henker. Mich geht das nichts an. Kann man das so sagen? Und dann sagt er: Nein, man kann es nicht. Und Wilhelm Busch sagt: Diese Waschschüssel ist eine Lügenschüssel. Diese Waschschüssel ist eine Lügenschüssel der Selbsttäuschung. Und er fährt dann fort, er sagt: Seht, das ist eine große Lüge. Er fällt es ja doch, das Todesurteil. Und er wird dafür in unser Glaubensbekenntnis eingehen. Und noch Jahrtausende danach wird Sonntag für Sonntag gesagt: Gestorben unter gelitten unter Pontius Pilatus. Das ist festgehalten. Er kann sich nicht rausziehen. Er kann nicht in den Zuhörerraum dieses Prozesses flüchten. Er ist mitten dabei. Und es ist so, als ob Pilatus das ahnen würde. Da ist etwas, was kein Wasser wegwäscht. Pilatus, du tötest den Sohn Gottes! In dieser konkreten historischen Stunde. Und Wilhelm Busch schreibt so schön, Pilatus konnte sich nicht in den Raum der unbeteiligten Zuhörer verziehen. Und jetzt frage ich, wer kann es denn? Und die Bibel sagt, niemand. Im Prozess gegen den Sohn Gottes gibt es keine Zuhörer und Zuschauer. Alle Menschen sind beteiligt. Und wenn Millionen Menschen der Überzeugung wären, wir haben doch Jesus nicht gekreuzigt, wir können unsere Hände in Unschuld waschen, dann ist dieses unsichtbare Pilatusbecken eine Lügenschüssel. Warum? Weil unsere Sünden Jesus genau ans Kreuz gebracht haben, genau so ans Kreuz gebracht haben wie die Feigheit von Pilatus. Deine Sünden und meine Sünden. Dein Unglaube und mein Unglaube. Und das hat schon der Prophet Jesaja deutlichst gesehen. Das hat er schon als Ankündigung auf Jesus mehr als 700 Jahre vorher geschrieben, in Jesaja 53. Da sagt er ganz deutlich, die Strafe liegt auf ihm, auf Jesus. Er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe, ein jeder sah auf seinem Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und unser aller ist unser aller. Und da bist du nicht ausgenommen und ich nicht ausgenommen und niemand von uns ist ausgenommen. Wir sind alle dabei. Und ihr Lieben, das ist die erschreckende Entdeckung, die jeder Mensch macht, wenn er Christ wird. Das ist die Entdeckung, die auf dem Weg zum Christwerden jeder macht, dass er kapiert, ich kann meine Hände nicht mehr in Unschuld waschen vor Gott. Ich kann es nicht. Ich kann mich nicht wegducken. Ich kann mich nicht rausreden. Und das hat Johann Sebastian Bach entdeckt. Und Johann Sebastian Bach hat es in seine Matthäus-Passion hineingeschrieben. Ich erinnere nochmal an diese Judas-Szene. Als der Chor dann singt, bin ich, natürlich ist es Judas, es sind nicht sie. Und doch, stopp, sagt Johann Sebastian Bach. Und wissen Sie, was die unmittelbar nächste Szene ist? Nach diesem aufgescheuchten Fragen des Chores, bin ich's. Da setzt Johann Sebastian Bach diese Liedstrophe von Paul Gerhardt. Ich bin's, ich sollte büßen, an Händen und an Füßen, gebunden in der Hölle. Die Geißeln und die Banden und was du, Jesus, ausgestanden, das hat verdient meine Seele. Der Chor fragt, bin ich's? Ich bin noch nicht Judas. Und Johann Sebastian Bach antwortet mit seinem persönlichen Bekenntnis, und doch, ich bin's. Ich, Johann Sebastian Bach, bin's. Ich sollte büßen an Händen und an Füßen. Meine Bestimmung, meine Destination wäre die Hölle, wenn es nach Recht und Gesetz gäbe, gebunden in der Hölle, die Geißeln und die Banden und was du ausgestanden hast, verdient meine Seele. Ich bin schuldig an seinem Tod, sagt Johann Sebastian Bach. Der brave, verantwortungsbewusste Familienvater Johann Sebastian Bach, der die schönste Musik zur Ehre Gottes geschrieben hat, sagt, ich bin schuldig an seinem Tod, weil ich als Sünder geboren bin in diese Welt, weil ich Gott nicht so geliebt habe, wie er es verdient hätte. Weil ich mein eigenes Ding gemacht habe und lieber mein eigener Gott war, als dass ich Gott Gott sein ließ in meinem Leben. Weil ich nicht zugeben wollte, dass ich es nötig habe, dass er mich erlöst. Weil ich ihm so viel schuldig geblieben bin an Liebe und Ehre und Gehorsam. Ich bin's. Ich sollte büßen. Und liebe Leute, das ist die Schicksalsfrage, an der sich für jeden Einzelnen von uns am Ende Himmel oder Hölle entscheidet. An der sich entscheidet, ob sie ihre Ewigkeit im Himmel bei Gott oder eine Ewigkeit in der Hölle der Verdammnis verbringen wollen. Ob sie bereit sind, aus dieser Pilatus-Haltung rauszutreten. Und ob sie bereit sind, zuzugeben, ich bin's, ich und meine Sünden. Oder sind sie immer noch auf der Flucht vor Jesus? Man kann auf der Flucht sein ins Vergessen. Nur nicht dran denken. Und Judas wollte sich irgendwie rausstehlen aus der Geschichte und hat sich doch nur ins Verderben gestürzt. Man kann auf der Flucht sein vor Jesus, auf der Flucht in die Menge. Es machen doch alle so. Und ich bin doch gar nicht so außergewöhnlich mit meinem Leben. Und schlechter als XY und der daneben ihm bin ich schon lange nicht. Wir sind doch alle irgendwie Gottes Kinder. Es kommt doch nicht so drauf an. Flucht in die Menge. Oder eben die Flucht ins Ritual. Die Flucht in den Selbstbetrug, dass ich mir einrede, ich könnte mich rausreden. Bis heute drängen sich die Menschen so um diese Pilatus-Schüssel. Und jeder versucht irgendwie seine Hand in diese Schüssel reinzubekommen. Und wir finden immer neue Ausflüchte, um unsere Verantwortung vor Gott abzustreiten. Und wir finden immer neue Ausflüchte, um unser Bedürfnis nach Sündenvergebung durch Jesus zu verleugnen. Aber es hilft am Ende nichts. Auch bei Pilatus hat es am Ende nichts gebracht. Wir erfahren aus anderen Quellen, dass er sich noch etwa 5 Jahre halten konnte dort in Judäa. Und dann war seine Karriere sowieso vorbei. Dann stolpert er am Ende über eine viel, viel harmlosere Situation. Wie die Quellen sagen, er hatte wohl eine Demonstration auf dem Berg Gerizim mal wieder zu brutal aufgelöst. Zeigte sich wieder so das mangelnde Fingerspitzengefühl von Pilatus. Und wieder geht eine Beschwerde nach Rom. Und diesmal reicht es dem Kaiser Caligula. Er sagt, ich habe sie dahin geschickt, nicht um ständig für neuen Ärger zu sorgen, sondern um die Region zu befrieden. Und er verbannt den gescheiterten Statthalter Pontius Pilatus nach Südfrankreich. Und dort ist er dann wahrscheinlich um 41 nach Christus gestorben, höchstwahrscheinlich durch Selbstmord. Aber es geht ja nicht um Pilatus, sondern es geht darum, dass wir unsere Hände aus dieser Schüssel endlich rausbekommen und nicht länger vor Jesus flüchten. Es geht darum, dass du, wie Johann Sebastian Bach, zugibst, dass du mitschuldig bist am Tod des Sohnes Gottes. Noch einmal, Wilhelm Busch, sagt, um aller Menschen Sünden willen geht Jesus an das Kreuz. Und das heißt, jeder hat bei der Kreuzigung Jesu seine Hammerschläge beigetragen. Jeder Unglaube, ein Hammerschlag, der Jesus an das Kreuz nagelt. Jeder Streit, ein Hammerschlag. Jede Übertretung von Gottes Gebot, jede Lieblosigkeit, ein Hammerschlag. Jede Lüge, ein Hammerschlag. Oh, wir haben schon kräftig mitgehämmert, dass Jesus von Neuem immer fester angenagelt wurde. Wie lange wollen wir das Pilatus-Spiel mit der Waschschüssel noch mitspielen? Wie lange wollen wir behaupten, ich bin unschuldig am Blut Jesu? Und das ist die große Wende in unserem Leben, wenn uns das klar wird. Jesus, du bist auch für mich dort gestorben. Und wenn wir dann zu Jesus kommen, und das können wir einfach dadurch, dass wir zu ihm beten. Wir müssen nicht irgendeinen Kreuzweg gehen, nicht irgendeine Pilgerfahrt machen, sondern wir können einfach zu ihm kommen, so wie wir sind, indem wir ihn anrufen im Gebet. Und er hört das und er versteht das. Und dann sind wir endlich bereit zu sagen, ich bin's, ich sollte büßen. An Händen und an Füßen gebunden in der Hölle, die Geiseln und die Bannen und was du ausgestanden. Jesus, das hat verdient meine Seele. Und wenn du so weit bist, dann wird dir auch klar, dass das, was da am Kreuz geschah, dass das nicht nur wegen dir und mir geschah, sondern dass das auch für dich und für mich geschah. Und dann beugst du dich vor Jesus und dann ist deine Flucht endlich vorbei. Und dann kannst du das aus tiefster Überzeugung mitsingen, was wir jetzt singen werden. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah. Das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld. Das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewiger Huld. Ewiger Huld heißt, Gott ist so gnädig. Gott hat dich so lieb, dass er für dich seinen Sohn an dieses Kreuz geschickt hat. Du hast ihn mit drangebracht, aber er will dir alles vergeben. Er wartet auf dich. Herr Jesus Christus, danke, dass wir, auch wenn wir 2000 Jahre entfernt sind von diesem Geschehen, deinem Kreuz so nah sein dürfen, weil wir durch dein Wort nochmal haargenau erfahren, was damals passiert ist. Und danke, dass du auferstanden bist, dass du lebst, dass du nicht nur eine große Persönlichkeit der Geschichte bist, sondern dass wir zu dir kommen dürfen, Herr, und dir unsere Schuld bekennen und dass du felsenfest versprochen hast, wer zu mir kommt, den schicke ich nicht weg und dem vergebe ich von jetzt auf gleich alle seine Schuld und ich mache ihn zu einem Kind Gottes und einem Bürger des Himmels. Herr, wir danken dir dafür, dass das alles wahr ist. Und dass du es damals wirklich getan hast, damit wir heute gerettet werden können. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie. Thank you.